Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarimi.
Hola.
Hola, buenas. Wir sind back aus unserer mini-mini-pre-richtige Sommerpause und mit einer neuen Folge für euch am Start.
Herzlich willkommen zu Two Persians in a Pod. Ich bin Nahal.
Und ich bin Yassi. Wie geht's dir, Nahal, nun? Ich kann überhaupt nicht reden.
Du bist einfach zu müde. Und weißt du was, oh Leute, genau so geht's so mir müde. Auch.
Ich bin so müde, ich schiele.
Ich war gerade aber beim Sport, beim Spinning. Und deswegen bin ich jetzt top motiviert und mit voller Power für unsere neue Folge. Und dir sonst?
Mir geht's auch gut, aber ich bin zwar nicht voller Power, aber mir geht's gut und ich freue mich, dass wir über ein schönes Thema heute reden. Passend, ja. Es ist quasi passend zum Sommer ein bisschen im so Meta-Ebene.
Und jetzt, wo ich dich gerade sehe, hier, ja, passend zu deinem Oberteil, weil dein Oberteil ist quasi gelb und das passt ja irgendwie doch auch zu dem Thema. Und noch eine passende Sache. Gut, gerade scheint nicht die Sonne, wo aber wir hier aufnehmen, die Sonne. Aber du bist die Sonne. Mhm. Und das passt dann wiederum zum Thema Golden Hour.
alle dieser Themenvorschlag, worum geht's?
Ja, dieser Themenvorschlag kommt nämlich von euch. Den haben wir bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Wir sprechen heute mal über etwas Kulinarisches, sehr Wertvolles und Außergewöhnliches. Ich mache es richtig spannend.
Du machst es richtig. Wir machen es einfach richtig spannend. Es ist etwas, das sehr, sehr typisch für die persische Küche ist. Und zwar, es geht um Safran.
Yay.
Safran kennt ihr wahrscheinlich. Safran ist das arabische Wort für gelb sein. Deswegen passen auch unsere Metaebenen.
Ja.
Wie nennt man das? Ne? Hinweise auf mein Shirt,
Hinweise.
Und ja, die Sonne und so weiter. Safran ist ein Gewürz und zwar das teuerste Gewürz der Welt. Und man gewinnt es aus einer Krokusart und dort kriegt man dann Safranfäden raus. Also diese Krokusart, die ist selber lila, die leuchten auch total krass, diese Blüten. Und diese Safranfäden, die man daraus zieht, sind ganz, ganz rot und vor allen Dingen sehr teuer.
Ja, richtig teuer. Pro Gramm zwischen 4 und 14 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Vergleicht man das irgendwie mit Salz oder Pfeffer oder so, ne? Oder vergleicht man das mit noch etwas Goldenem? Ein Gramm Golden. Gold. Golden Hour. Ein Gramm Gold liegt bei circa, ja, so um die 35 Euro aktuell. Das ist ja auch immer am Wechseln, aber ne, aktuell. Mhm. Und deswegen nennt man auch Safran das rote Gold der persischen und orientalischen Küche. Und jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, hä, warum ist das so teuer? Naja, das Problem ist so ein bisschen die Gewinnung von Safran, also ne, die Methode, mit der man es macht, wird tatsächlich per Hand gemacht. Und deswegen ja, ist das ja einfach nicht so easy und kostet halt auch viel Zeit und dementsprechend teurer für uns, die es konsumieren.
Genau. Und ich habe ja, beziehungsweise wir haben ja gerade gesagt, das ist ein typisch persisches Gewürz. Stimmt auch. Einer der Hauptanbauorte ist der Iran. Ich habe gerade die prozentuale Nummer, glaube ich, nicht so hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, es war sowas um die 80% der Exporte von Safran kommen aus dem Iran. Also so die Hausnummer. Aber auch in Europa gibt es Safrananbau, zum Beispiel in Spanien, in Südfrankreich, Italien, aber auch in der Schweiz. Wusste ich nicht. Wusstest du das?
Ja, die Schweizer. Nee, wusste ich auch nicht. Also das Ding ist, ich verbinde Safran halt wirklich, oder ich assoziiere es wirklich nur mit der persischen Küche. Und deswegen habe ich irgendwie noch nie daran gedacht, dass es irgendwie in Spanien oder in der Schweiz auch angebaut wird oder gewonnen wird. Also das finde ich irgendwie. Und ich muss dazu ganz kurz sagen, wir kaufen, oder meine Mama, ich koche eigentlich jetzt nicht so mit Safran, aber meine Mutter kocht, wenn sie mit Safran kocht, kaufen wir das nie in Deutschland, sondern immer aus dem Iran mitgebracht. Deswegen war in meinem Kopf immer nur, Safran ist gleich Iran.
Echt? Ja. Okay, also meine Eltern bringen auch immer eigentlich Safran aus dem Iran mit, und das ist dann immer auch so voll schön verpackt in diesen goldenen Schatullen und sowas, ne? Also auch wirklich sehr, sehr wertvoll verpackt. Aber ich habe Safran auch schon mal hier in so türkischen Läden gekauft.
Stimmt.
Aber auch mal von einem großen Supermarkt, von Rewe. Mhm. Und da muss ich sagen, da hat man es aber wirklich gemerkt, den qualitativen Unterschied. Also vor allem.
Also aus dem Iran ist besser.
Ja. Viel besser. Ja. Und du kriegst es natürlich auch ein bisschen anders angeliefert. Und
klar.
Naja. Aber wo du jetzt gerade gesagt hast, du assoziierst das nur mit Iran und persischen Speisen. Ich habe wirklich so gedacht, ey, wie krass das einfach ist, wie teuer dieses Gewürz ist. Also vor allen Dingen, wenn man es so vergleicht mit, keine Ahnung, Kurkuma,
Curry. Oder so.
Ja. Oh mein Gott, wir haben beide gerade Curry gesagt. Schön. Salz, Pfeffer und so weiter. Wenn man sich dann überlegt, wofür die IranerInnen bzw. die Menschen in so dem altpersischen Kulturkreis Safran verwenden, ist das, finde ich, echt krass. Also weil meine Familie, beziehungsweise auch meine Mutter kocht ja auch sehr, sehr viel, die nutzt wirklich Safran sehr oft.
Ja, meine auch auf jeden Fall. Und ich glaube, alle persischen Familien. Also man benutzt ja, ich sage immer wir, aber ich benutze es ja nicht. Man benutzt
Ich habe aber auch welche.
Safran. Wir haben auch schon mal zusammen für dich was gekauft, weißt du noch? Als wir mal gekocht haben, also als du für mich persisch gekocht hast.
Ja, stimmt. Aber auch hier dann von den türkischen an, ja.
Wir IranerInnen benutzen Safran ja hauptsächlich schon für Reis, also für Basmati-Reis. Das macht es einfach auch schöner, so die Deko, wenn man es dann anrichtet. Ne?
So aber auch für unterschiedliche.
Genau. Aus diesem roten Safran, aus den Fäden, wird dann das ist so ein bisschen gelb. Das werden wir auch nochmal in die Story posten, auf jeden Fall. Mhm. Dann benutzt man es aber natürlich auch für so Schmorgerichte, was es ja auch in der persischen Küche echt oft gibt. Und es gibt auch Safran-Eis. Und ich liebe es.
Soll ich was sagen? Ich habe das noch nie gegessen.
Nee.
Doch. Ich mag sowieso nicht. Leute, wenn ihr sehen könntet, wie schockiert sie mich gerade über FaceTime anschaut. Nee, ich mag erstens persisches Eis nicht so gerne. Das hat ja auch so einen. Ja, das hat ja so ein. Wie würdest du den Geschmack von persischem Eis beschreiben? Ja, Bastani. Es schmeckt, anders als
so ein bisschen
italienisches
halt mehr nach
Eis. Als Gelato.
Ja, das sowieso. Gelato. Ich glaube, es ist so ein bisschen mehr so Sahne-like, aber für mich ist persisches Eis, eigentlich gibt es nur zwei Sorten. Mhm. Safraneis oder Glasnudeleis. Und das schmeckt ja total nach so Rosenwasser.
Ja, es schmeckt halt, finde ich, fast gar nicht süß. Und dieses Gelblichere, ist dieses Gelblichere das Safraneis?
Ja, genau.
Okay,
genau.
Dann habe ich es schon mal gegessen und mag es nicht.
Shame on you.
Oh mein Gott, ja, aber ich finde, das schmeckt so. Da, vielleicht muss man einmal dazu sagen, wie Safran überhaupt an sich schmeckt. Also in diesen Schmorgerichten und im Reis und so weiter hat das natürlich nochmal ein bisschen andere Note. Aber wenn du das jetzt einfach nur so schmeckst, ist das schon ein bisschen bitterer, sehr aromatisch.
Mhm.
Sehr vollmundig.
Stimmt.
Ach, ich kann es wieder
irgendwie braucht,
so gut beschreiben.
Man braucht auch nie viel für, wenn du zum Beispiel das eine Platte Reis hast für vier Personen oder so, brauchst du auch wirklich nicht viel Safran. Aber sag mal, Jessi, du hast ja gesagt, in Spanien und so wird das auch angebaut. Wofür benutzen das denn andere Kulturkreise?
Also ich habe gelesen, ich wusste das vorher auch nicht, aber für zum Beispiel die Paella. Also die typisch spanische Paella, dieser riesige Reistopf, der mit entweder Fleisch oder Fisch und Gemüse und so weiter angebraten wird, der hat ja auch so eine krass rote Farbe. Und ich glaube jetzt nicht, dass das immer benutzt wird, weil es wäre sonst wahrscheinlich einfach zu teuer. Aber in der spanischen Küche wird das unter anderem für Paella kochen, benutzt. Aber weil du ja gerade gesagt hast, wie krass das Ganze färbt, ne? Vielleicht muss man einmal erklären, wie man Safran überhaupt, also ich habe ja schon erklärt, wie man das bekommt, das sind dann nämlich Safranfäden, aber wie man das quasi überhaupt benutzt in der Küche. Und zwar, diese Safranfäden muss man mit einem Mörser je nachdem, was für eine Art man möchte, selbst klein reiben bzw. klein mörsern. Was man aber wirklich dabei sehr beachten muss, also wenn du so ein Naturding hast, so aus Holz oder sowas, die Farbe aus wirklich einem mini bisschen Safran wirst du nie rausbekommen. Also wir haben dann immer so Marmor oder Stein, keine Ahnung, Mörser, die meine Mutter zum Beispiel früher dafür benutzt hat oder ich auch. Weil Safran an sich sehr, sehr krass färbt. Und wie du schon gesagt hast, man nimmt wirklich so eine, vielleicht eine Messerspitze, ne, von diesem, von diesem endgültig quasi gemörserten, kleingeriebenen Gewürz, um wirklich sehr, sehr große Mengen zu färben. Und man muss halt wirklich sehr, sehr krass aufpassen, weil, also nicht nur, keine Ahnung, wenn man es klein reibt oder klein macht, färbt es ab, sondern auch wirklich alles, also Tischplatten, Gläser, was weiß ich was, ne?
Und also nicht verschütten alles, am besten.
Alles rot. Und ich habe so eine witzige, wieder Anekdote dazu aus der Zeit, wo ich manchmal irgendwie bei meiner Mom so geschaut hat, wie sie so persische Gerichte kocht und so. Mhm. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, so ein bisschen persisch zu kochen. Mhm. Unter anderem bei einem meiner Lieblingsgerichte Zereshk Polo. Das ist so Reis mit Berberitzen, die unter anderem mit Safran angereichert werden. Und Mandeln und so weiter und dann so Hähnchen. Da benutzt man halt Safran. Stimmt. Und ich so, so gedacht, ja, ist ja ein Gewürz, ne? Machst du mal ein bisschen was drauf? Meine Mutter, die so, Nakon, also mach das nicht, du musst viel weniger nehmen. Jassi, weißt du, wie teuer das ist, wie wertvoll das ist und so weiter. Ja. Und das ist schon wirklich ein bisschen länger her, aber da habe ich erstmal so gecheckt, oh mein Gott, like, das ist halt wirklich, ist halt wirklich ist krass wertvoll, ne? Und ich weiß auch, dass wir diese kleinen Döschen an Safran wirklich sehr, sehr lange, haben. Also wir die irgendwie aufgebraucht sind. Ja. Hast du schon mal damit gekocht, obwohl du meintest ja gerade, du kochst nicht so viel?
Ja, ich koche jetzt nicht so viel, beziehungsweise auf jeden Fall nicht persisch. Aber letzte Woche war ich bei meinen Eltern zu Besuch und da haben wir gegrillt, Juche Kebab, also Hähnchen gegrillt, so Hähnchenspieße. Und dazu hat meine Mama nämlich auch Reis gemacht und Berberitzen, weil ich mir das gewünscht habe. Ich liebe Berberitzen.
Oh mein Gott,
und da habe ich dann quasi erst wieder zugesehen, wie man das macht. Weil du nimmst ja, wie du gesagt hast, so eine Messerspitze. Und dann muss man das ja mit heißem Wasser so ein bisschen quasi auflösen.
Genau.
Und dann hast du ja dann auch genug dadurch, ne?
Genau.
Und dann checkt man, das, so viel braucht man. So eine, nicht mal eine, auf Gottes Willen, keine volle Tasse. Einfach so ein bisschen was und dann gießt du das so über den Reis und über die Berberitzen und dann hat es so eine schöne Farbe und halt den Geschmack so ein bisschen. Und wo du jetzt eben erzählt hast, dass deine Mama, wo du erzählt hast, dass deine Mama dich so, nicht ermahnt, aber so ein bisschen geschimpft hat.
Oh,
ich weiß noch, früher, als Besuch aus dem Iran kam oder meine Eltern mal im Iran waren, dann haben die halt Safran mitgebracht. Und dann wollte ich das mal verschenken. Und da hat meine Mama gesagt, nee, das schenkst du doch niemandem, das ist viel zu teuer.
Du wolltest quasi Gold verschenken.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann halt nicht.
Ja, man hat natürlich ja überhaupt nicht so das Verständnis und das Fingerspitzengefühl für so eine, also für ein Gewürz vor allen Dingen, aber für etwas, womit man ja überhaupt selbst nicht umgeht. Also bei Gold weiß man ja, keine Ahnung, schon aus Kinderbüchern, okay, das ist teuer, damit haben früher Leute gehandelt und was weiß ich was und goldener Spruch und bla bla bla. Aber das hat man, dieses Gefühl hat man ja nicht bei einem Gewürz, aber so lernt man halt auch dazu. Und ich finde, es ist halt wirklich etwas, was krass die persische Küche für mich auch prägt. Ausmacht. Ja, und prägt vor allen Dingen, genau, hast du recht.
Ja, also wirklich, sobald man im Restaurant irgendwie Reis bestellt, dann bekommst du halt diesen klassischen Basmati-Reis, ne? Der Reis ist ja weiß, oft, nicht immer. Und dann siehst du, so ein Teil auf deinem Teller ist aber gelb gefärbt. Und dann weißt du halt direkt, das ist Safran. Und ich glaube, das wissen viele Nicht-IranerInnen gar nicht, ne?
Stimmt.
Dass es Safran ist. Vielleicht denkt man ja auch, das ist Kurkuma oder Curry, I don't know, so wie in der indischen Küche zum Beispiel.
Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Weißt du, wo du gerade die indische Küche erwähnst, es denken ja auch immer so viele Leute, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mich haben schon ganz oft Leute gefragt, ah, das ist mit Sicherheit auch scharf, die persische Küche. Oder ja, so sehr krass würzig wie die indische Küche, weil irgendwie setzen das viele Leute gleich, aber es ist ja gar nicht so, also nee, gar nicht scharf. Nicht. Es ist eher, ja, sehr, tatsächlich sehr reis- und fleischlastig.
Ja, viel auch oft so mit Rosenwasser, Granatapfelmark, Sosa-was vielleicht, das ist so das Besondere für mich, wenn ich an persische Küche denke. Aber sonst ist es echt nicht so krass gewürzt. Und ich zum Beispiel benutzen ja auch viel Kurkuma. Mhm. Aber Kurkuma hat jetzt auch nicht so einen sonderlichen Geschmack, ne? Nee. Also eigentlich aber, auch überhaupt nicht lecker.
Nee, also wenn du das so hast, aber naja, mit Fleisch und sowas schmeckt es dann schon ganz gut. Man das merkt, stimmt, wir sind richtige Köchinnen.
Köchinnen? Nicht. Aber ich muss sagen, bei Kurkuma und auch bei Safran ist es ja so, da geht es ja nicht 100% nur um den Geschmack. Das habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt, wenn wir, keine Ahnung, Knoblauchpulver oder, I don't know, Basilikum benutzen, da geht es ja wirklich um den Geschmack, dass es das Essen aufwertet. Aber bei Safran ist es ganz oft so, es geht um die Farbe und die Schönheit des Gerichtes. So, weil das Auge isst mit. Das ist, glaube ich, auch IranerInnen sehr wichtig, oh, wenn zum Beispiel Gäste da sind, dass das Essen schön aussieht. Und deswegen drapiert man das ja dann auch mit Pepperritzen, mit I don't know, hier noch ein paar Tomaten. Und also, ne, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, bei Safran ist es halt auch so eine Sache, eben weil es so wertvoll ist, nimmt man das so ein bisschen, um zu zeigen, hey, look,
wir schätzen euch wert, so, wir machen das für euch. Wir servieren euch das, ja. Genau, wir sind gute Gastgeber und so weiter, wo wir wieder bei unserem Torroof-Ding sind aus Folge 1, Folge 2 und so weiter. Ja, das ist schon sehr wichtig in der persischen Kultur, Nächstenliebe zu zeigen und Respekt vor dem anderen. Und das zeigt man dann eben halt auch dadurch, dass man teurere Sachen mit in die Küche einbaut.
Eben. Das ist einfach so. Und also, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der vorherigen Folge irgendwann erzählt, aber wenn wir Gäste haben, wenn ich an meine Mama denke und ich weiß, uns kommen jetzt Leute besuchen, dann macht sie nicht nur ein Gericht und kocht nur ein Gericht, sondern da werden 3-4 verschiedene Gerichte so richtig aufgetischt halt, ne? Und wie ich gesagt habe, so schön angerichtet und drapiert und I don't know. Und das ist halt auch so ein Teil, ne, der Esskultur.
Voll. Hast du das immer, weil ich habe das eine Zeit lang oder früher, glaube ich, auch nicht so gecheckt, warum das so wichtig ist. Warum, wenn ich zum Beispiel bei meinen deutschen FreundInnen zu Hause bin, weißt du, da bin ich einfach happy, wenn es da ein Gericht gibt und gut. Aber bei den IranerInnen muss es wirklich sein, es muss Salat da sein, es muss Mostochior und so da sein, also diese Beilagen. Dann gibt es eine Suppe zur Vorspeise, dann gibt es die Hauptspeise, dann gibt es aber auch noch eine Nachspeise und vielleicht auch nochmal einen zweiten Hauptgang und so weiter.
Und denk dran, immer ein Teller voller Obst und was weiß ich, also komplett alles.
Und man darf ja nicht vergessen, dass persische Gerichte zu kochen größtenteils wirklich Stunden dauert. Also diese Schmorgerichte schmecken erst so gut, wenn die halt wirklich über 1, 2, 3, 4 Stunden schmoren. Ja. Das ist halt wirklich so krass und dieser Aufwand. Ich habe früher immer so gedacht, so why? Aber ich habe auch jetzt kürzlich nochmal mit meiner Mutter darüber gesprochen. Das ist einfach, sie meinte auch einfach, das gehört einfach zu unserer Kultur dazu, Nächstenliebe zu zeigen. Und da ist man ist sich einfach nicht zu schade und keiner scheut keine, wie heißt es jetzt, Anstrengung für seine Gäste.
Ja.
Und macht aber das auch glaube, es ist mit auch, Liebe.
Ja. Ja, auf jeden Fall Liebe. Also ich nehme es auch jedem Iraner, jeder Iranerin kaufe ich das wirklich ab, dass sie das gerne machen. Aber es ist auch trotzdem so ein Prestige-Ding. Weil nicht, dass dann die Gäste morgen irgendwo hingehen und sagen, Roda, bei den Manishkarimis gab es nur ein Gericht. Ich glaube, davor haben sehr viele IranerInnen auch Angst.
Ja, es ist wahrscheinlich wie immer so ein Mix aus beidem, ne?
Ja, also ernsthaft gemeinte Nächstenliebe, Gastfreundschaft, aber auch aka Prestige.
Ja, beziehungsweise, dass man halt nicht sein Gesicht verliert vor anderen.
Genau. Ja, lecker. Also wir sollten auf jeden Fall bald wieder persisch essen gehen, finde ich,
ja,
Jessie.
Ja, ich will.
Wir waren ja schon mal essen und ich finde, genau von unserem schönen Date im persischen Restaurant hier in Köln sollten wir ein paar Fotos passend zur Folge hochladen, ja, dass alle jetzt auch wissen, was wir meinen, wenn wir sagen, Safran auf Basmati reist. Wie bitte?
Ja, und jetzt wisst ihr auch alle, wie ihr es benutzen müsst, beziehungsweise wie ihr es zubereitet. Und ja, bitte nicht zu viel nehmen, ihr braucht gar nicht so viel.
Ja, und möglichst vielleicht eher, wenn ihr in Deutschland Safran kaufen wollt, aus einem persischen oder türkischen Laden.
Genau.
Und vielleicht nicht bei Rewe oder Edeka oder so.
Ja, ja.
Ja, gut. Dann sage ich mal danke fürs Zuhören. Und vor allem auch nochmal danke für den Themenvorschlag. Wir mögen das immer, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt, weil das einfach nochmal so ein Anreiz ist, ne?
Ja, ich finde das so auch super. Vielen lieben Dank.
Also mir. Immer schön weitermachen.
Immer schön weitermachen. Ihr erreicht uns auf Instagram @2persiansinapod und natürlich auch via Mail. Steht wie alles immer in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ja, auch wir gehen dann in eine richtige Sommerpause. Muss leider sein, weil wir einfach zu viel weg sind und es sonst einfach nicht hinbekommen würden. Die wird auch etwas länger sein als 3 Wochen. Aber keine Sorge, es ist jetzt noch nicht so weit und wir sagen natürlich Bescheid.
Nein.
Und so lange gibt es ja auch über 20 andere Folgen, die ihr euch anhören könnt.
Ganz genau.
Zum Beispiel zum Prestige und zu Thor Roof und so weiter.
Ja,
worüber wir gerade alles gesprochen haben.
Nochmal ein bisschen anhören und nochmal ins Gedächtnis rufen, ne? Ja.
Ja, ne? Finde ich auch. In diesem Sinne, tschüssi, ihr Lieben.
Chodafes.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.